glaube, das war Peter Graf, der letztes Mal gesagt hat, dass unsere alte Kanzel Ihnen besser gefallen hat. Das kann ich unterstreichen, weil ich merke, dass ich auch Probleme kriege hier, das alles unterzubekommen. Das Thema heute ist Wohngemeinschaft in der Ewigkeit. Wohngemeinschaft in der Ewigkeit. Ich lese uns ein Wort aus Johannesevangelium Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Da sagt Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich könnte über dieses Thema mehrere Wochen jeden Tag predigen und hätte höchstens 10% von dem, was ich zu sagen hätte. So viel ist da drin. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sätze, die ich in meinem Leben gehört habe. Die hat mein Bruder Angelo gesagt. Er hat damals in der Hütte einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen in meinem Leben. Er hat gesagt, es ist dem Teufel gelungen, dass die Kinder Gottes den Himmel aus den Augen verloren haben. Der Satz, der hat mich damals so erschüttert. Und dann habe ich mir mal gefragt, wann mache ich mir Gedanken über den Himmel? Wir werden die Ewigkeit dort zubringen. Nicht nur 3 Tage mal in Urlaub oder nicht nur eine Brüderriste 2 Tage, sondern die Ewigkeit. Da habe ich mir gedacht, sagt die Bibel denn so wenig über den Himmel? Sagt sie nicht. Und dann ist mir bewusst geworden, wenn wir eine Sache nicht kennen, wenn wir nicht wissen, was uns irgendwo erwartet, dann sind wir auch nicht bereit, besonders mit Ehrgeiz, mit Elan und mit Leidenschaft etwas umzusetzen. Wenn ich aber ein Ziel habe, wo ich weiß, für dieses Ziel lohnt sich alles, dann bin ich bereit, über Grenzen zu gehen. Ich bewundere immer wieder Sportler. Ich bewundere sie deswegen, weil sie eine ganz gewaltige Disziplin aufbringen. Sie trainieren, ob das regnet, stürmt, hagelt, ob sie Muskelkater haben, ob sie Kopfschmerzen haben oder sonst was. Diese richtigen Profis, die trainieren wie besessen, möchte ich schon fast sagen. Warum machen sie das? Eigentlich nur, um so ein Spiel zu gewinnen. Und irgendwann am Ende der Saison deutscher Meister zu werden, Champions League zu gewinnen oder als höchstes Ziel die Weltmeisterschaft. Für einen Fußballer ist das das Größte. Und er fängt mit jungen Jahren an, sein ganzes Leben darauf hinzuarbeiten. Andere Kinder gehen ins Kino. Der Kleine mit 11, 12 ist im Trainingslager. Andere gucken Fernsehen und er macht irgendwelche Übungen auf den Sportplatz. Wisst ihr, wie viel Zeit und Kraft und Energie Menschen einsetzen, um so ein Ziel zu erreichen? Da habe ich mir die Frage gestellt, warum setzen wir eigentlich so wenig ein für Jesus und für die Ewigkeit? Gino hat eben ganz offen bekannt, und ich glaube, das kann nicht nur Gino bekennen. Einer, der es bekennt, der steht gerade vor euch, der kann es auch bekennen, das bin ich. Wie oft drehen wir uns in unserem Alltag um unser kleines Leben? Obwohl die Bibel sagt, es kann morgen schon vorbei sein. Das weißt du in deinem Leben auch. Und trotzdem ist es auch oft in unserem Alltag so, dass wir so leben, als wenn der Himmel gar nicht da wäre. Und ich glaube, das ist eins der Probleme. Woran liegt es denn? Ist es denn im Himmel so uninteressant? Ist der Himmel ein Ort, der langweilig ist? Das ist eine wichtige Frage. Warum verhalten wir uns so? Ich glaube, wir wissen zu wenig über den Himmel. Und es wird zu wenig gepredigt über den Himmel. Ich möchte uns am Anfang einen Satz vorlesen. Gut zu. Als Christ kann ich sagen, dass der Tag, an dem ich sterbe, der beste Tag sein wird, den ich bis dahin erlebt habe. Könnte man sagen, ja. Weiß man nicht, ob wir das alles so von Herzen nachsagen können. Ich wiederhole das nochmal. Als Christ kann ich sagen, dass der Tag, an dem ich sterbe, der beste Tag sein wird, den ich bis dahin erlebt habe. Das ist eine Aussage. Warum kann dieser Mann so eine Aussage machen? Weil er dieses Buch geschrieben hat. Er hat über 40 Jahre lang nur sich beschäftigt über den Himmel. Ich möchte uns heute etwas weitergeben von dem. Ich kann nicht alles weitergeben, leider nicht. Aber einige Auszüge. Hört mal, was da steht. Kein Wunder, dass Satan nicht will, dass wir die Wahrheit über den Himmel erfahren. Wenn wir uns in diesen Ort verlieben und uns auf die Zukunft freuen, die Gott für uns bereithält, werden wir Gott noch mehr lieben und ihm mutig und mit größerer Entschlossenheit nachfolgen, mit einem Blick für das richtige Verhältnis der Dinge. Warum kennen wir das Land nicht, dessen Bürger wir sind? Weil wir so weit weggezogen sind, dass wir es vergessen haben. Unser Carlo hat damals einen schönen Satz zitiert auf unserer CD: Du bist für den Himmel geschaffen. Ich habe vieles auf der CD vergessen, den Satz nicht. Weißt du das eigentlich, dass du für den Himmel geschaffen bist? Wie werden das dort sein? Im Himmel. Offenbarung. Kapitel 21, Vers 4. Ich bin so aufgeregt, ich zitter am Gehen. Seht ihr das? Das Thema, das packt mich jedes Mal neu, der Himmel. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Für mich ist eins der wunderbarsten Sachen, dass das eine wunderbare Verheißung ist für unsere Zukunft. Wir wissen, es wird eines Tages auf dieser neuen Erde, in diesem neuen Himmel, es wird kein Tod mehr geben. Wie oft warst du schon am Sterbebett? Wie oft musstest du weinen, weil du Menschen verloren hast? Kannst du dich noch erinnern, beim letzten Mal, wo du vielleicht so von ganzem Herzen geweint hast, weil jemand gegangen ist, den du geliebt hast? Ist es nicht grausam? Auch wenn er gläubig ist, dieser Abschied tut weh. Ich freue mich so von ganzem Herzen, es wird im Himmel nie mehr diese Situation geben. Können wir uns das vorstellen, unsere lieben Verwandten? Wie oft manchmal denke ich nach, ich habe gestern so mit meiner Frau auch noch, nee, gestern nicht mit dir gesprochen, sondern mit jemand aus der Brüderrüste. Und da habe ich so nachgedacht, so wo sie, unsere alten Menschen alle sind. Manchmal würde man alles dafür geben, nochmal einmal, ich musste den Tag an Gago Taube so denken, so einmal ihn nochmal abholen, mit ihnen angeln gehen. Da sein, dass ein Mensch nochmal da ist. Einfach, dass er nur da ist. Und die Ewigkeit, wir werden die nie mehr von uns gehen. Nie mehr Abschied. Keine Tränen mehr. Nichts. Kein Leid mehr. Wie viel Leid gibt es auf der Welt? Wir hatten in der Brüderrüste gestern eine Gebetsgemeinschaft. Ich war kaputt. Junge Menschen, kleines Kind, schwer krank, ein 16-Jähriger, voll mit Krebs, ein 30-Jähriger, der steht in der Blüte seines Lebens, hat 3-4 Kinder aufgegeben von den Ärzten. Da traut man sich manchmal gar nicht mehr zu beten. Da kann man nur sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Wenn jetzt noch ein Gebetsanliegen kommt, falle ich hier um. Ich war so kaputt. Ich war so kaputt. Und ich musste mir so denken, Herr, komm doch bitte zurück. Hol uns doch endlich heim, damit wir bei dir sind. Es wird kein Leid mehr geben. Kein Geschrei, kein Schmerz. Kein Krankenhaus mehr. Ist es nicht so, dass wir manchmal, wenn wir so gehen in Krankenhäuser, Menschen begleiten und dahin fahren, dieses ganze Elend? Ich bewundere die Leute von den Hospizkrankenhäusern, diese Sternebrücke, die sich um diese Kinder kümmern. Diese Leute, die verehre ich von ganzem Herzen. Was haben die für einen Auftrag? Was sehen die jeden Tag für ein Elend? Für die müssten wir am Tag 20 Stunden beten. Wisst ihr, wie das belastet? Jeden Tag sterben kleine Kinder dort und die müssen sie begleiten bis zum Schluss. Was sind das nur für Menschen? Manchmal denke ich mir, Herr, das gibt's ja gar nicht. Wie verkraften die das nur? Im Himmel wird nie mehr ein Kind sterben. Nie mehr. Und dennoch eine wunderbare Botschaft. In Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier auch als der falsche Prophet ist, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. Halleluja. Da kann ich nur sagen, Halleluja. Es wird einmal in der Ewigkeit eine Situation geben, wo es nie mehr Satan gibt. Das alleine schon der Himmel. Er ist der Urheber aller Sünde. Das, was uns im Leben kaputt macht, kommt direkt von ihm. Alles. Der Tod auch. Durch die Sünde. Er war der Initiator. Wie oft sind wir ohnmächtig und verlieren im Glaubensleben unseren Glaubenskampf? Er ist der Schuldige. Er greift uns jeden Tag an. Ich bin so froh. Eines Tages werden wir nie mehr mit ihm was zu tun haben. Das ist auch Himmel. In Offenbarung 21, Vers 23, da steht: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Wer ist denn das Lamm? Das ist Jesus. Was für eine Strahlkraft. Wir brauchen keine Sonne mehr. Wisst ihr, was die Sonne für eine Macht hat? Wenn die Sonne ein paar Zentimeter dichter an die Erde wäre, wir würden alle verbrennen. Die Sonne erleuchtet die ganze Erde und die Ewigkeit, der ganze Himmel, das ganze Universum, da ist Jesus da und alles leuchtet. Wir werden ohnmächtig sein, wenn wir vor ihm sind. Dieses Licht, was vor ihm sein wird, das wird ausstrahlen. Wir werden uns wundern und wir können das wahrscheinlich gar nicht fassen. Was für eine Macht und was für eine Kraft aus diesem Christus herauskommen wird. Das muss unglaublich sein. Und es wird keine Nacht mehr geben. Keine Nacht. In 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 2. Da steht: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, wir werden ihm gleich werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich habe manchmal schon den Wunsch gehabt, Herr, wie gerne hätte ich dich damals gesehen. Ich würde so viel geben, einmal mit Jesus eine Bibelarbeit zu machen. Ich hätte gern einmal dabei wäre ich gewesen, wo er die Bibel ausgelegt hat. Und das war so, als wenn Jesus sagte, mein Kind, ein Tag, die Ewigkeit. Wir machen da oben Bibelarbeit, die Ewigkeit. Du wirst immer neue Erkenntnisse kriegen. Wisst ihr, was da oben auf uns wartet? Die beste Bibelarbeit aller Zeiten. Das vollendete Wort in Person. Da dürfen wir jeden Tag zu Christus. Das muss ganz gewaltig sein. In Psalm 26, Vers 8. Da steht auch etwas. Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Das sagt David, damals noch in der Stiftshütte im Tempel, aber prophetisch auch schon ein Bild für den Himmel. Die Stiftshütte war ja eine Vision, die direkt vom Himmel kam. Was für ein Vorrecht war das schon damals für die Israeliten, die dort in diesem Haus sein durften, die dort dienen durften. Haben wir uns das schon mal überhaupt überlegt? Damals im Alten Testament, als die Stiftshütte noch war und am Versöhnungstag am Yom Kippur, einmal im Jahr, da durfte der Hohenpriester in das Allerheiligste und dann kam, was kam dann? Die Schechina, das war die Herrlichkeit Gottes. Die Israeliten, die hätten alles gegeben, um eine Sekunde da reingehen zu dürfen. Es war nur der Hohepriester, der da rein durfte, einmal im Jahr. Wir, du und ich, wenn du Christ bist, 24 Stunden, die ganze Ewigkeit, ohne Anfang, ohne Ende, haben wir die Schechina leibhaftig vor uns. Wir kommen aus den Staunen nicht raus, wenn wir Jesus eines Tages da oben sehen werden. Kennt ihr das Gefühl, wenn Leute da sind, die einen unheimlich sympathisch sind, die eine freundliche Ausstrahlung haben? Gestern war so ein Mann auch in der Brüderrüste, den habe ich noch nie gesehen, den habe ich so in mein Herzen geschlossen. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr so Menschen seht, die einen total so sympathisch sind, wo ihr merkt, da springt das Herz vor Freude, wenn man die sieht? Ich habe mir so gedacht, was wird sein, wenn ich eines Tages vor Jesus stehe? In dieses Angesicht zu gucken. Wisst ihr, was das sein wird? Ich glaube, wenn wir so kurz vor der Ewigkeit sind, unser Herz schlägt so, der schlägt nachher, ich weiß nicht, ob da oben Blutdruckmessgeräte gibt, glaube ich nicht, aber wir werden so aufgeregt sein, wir werden vor Freude zittern und ohnmächtig wahrscheinlich werden da, wenn wir vor ihm stehen, wir können das nicht fassen, wie Peter Strauchmann lieb sein, wir werden sein wie die Träumenden, wenn wir da einmal sein werden. Wir müssen uns gegenseitig immer kneifen und sagen, Carlo, ist das wahr? Carlo, das ist wahr, Christian, gegenseitig. Hau mir mal eine Ohrfeige, bin ich noch da? Ist das hier ein Traum, den ich habe? Oder ist das wirklich so ein Ort? Wir werden uns gegenseitig wohl kneifen müssen und sagen, ja, träume ich das? Nein, wir träumen das nicht. Es ist Realität. Wir sind hier wirklich vor Christus. Lies uns ein paar Sachen vor. Dass Gott auf die neue Erde herabkommt, um mit uns zu wohnen, passt vollkommen zu Gottes ursprünglichen Plan. Gott hätte Adam und Eva in den Himmel holen können, damit sie ihn in seiner Welt besuchen. Stattdessen kam er herunter, um mit ihnen in ihrer Welt Umgang zu pflegen. Das ist das, was das Paradies damals war. Der Himmel und die Erde war eins. Gott spazierte so mitten darunter. Jesus wird eines Tages neue Himmel, neue Erde kommen und da ist Himmel und Erde eins. Da werden wir genau diesen Ursprung vor dem Sündenfall haben. Da gehen wir dann spazieren mit Jesus. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das wird aber so sein. Wir sehnen uns nach dem, woran sich der erste Mann und die erste Frau freuten. Nach einer vollkommenen und schönen Erde mit einer freien und unbeeinträchtigten Beziehung zu Gott, anderen Menschen, Tieren und unserer Umwelt. Können wir uns das vorstellen, dass wir in unserer Familie nie mehr Streit haben werden? Wir werden uns da nie mehr zanken. Wie viel Streit gibt es in unseren Familien? Manchmal tut einem das leid, ne? Manchmal mit seinen eigenen Brüdern und Schwestern, die man eigentlich von ganzem Herzen liebt. Und irgendwie ist es dem Teufel immer wieder gelungen, dass man sich streitet und zankt. Manchmal für Kleinigkeiten. Unsere Familien, die wir eigentlich lieben, wie oft gibt es da Streit? Ist man beleidigt und eingeschnappt? Wir werden uns nie mehr streiten in der Ewigkeit. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Wir werden uns nie mehr streiten. Da gibt es keinen Wortwechsel, keine giftige Zunge mehr, kein Beleidigtsein. Der Himmel ist Gottes Wohnung, die Erde ist unsere Wohnung. Jesus Christus verbindet als Gottmensch für immer Gott und die Menschen und verbindet deshalb auf immer den Himmel und die Erde. Das wird eins sein. Himmel und Erde, so wie es damals im Paradies war. Die Natur wird völlig versöhnt mit Gott. Neu aufblühen. Die schönsten Bilder in dieser Natur sind alle infiziert mit Sünden. Das heißt, die schönsten, kennt ihr manchmal so, wenn Leute so Berichte über Natur bringen, irgendwelche schöne Wässer aus Alaska, da denkt man, lieber Herr, das ist ein Stück des Himmels. Diese schönsten Bilder, die du je in deinem Leben gesehen hast, ist die pure Dunkelheit gegen das, was auf der neuen Erde so siehst. Was wir da für Bilder sehen, was da für Pflanzen sein werden. Ich weiß nicht, vielleicht können da auch Tiere, könnte ich mir gut vorstellen. Es wird in einer Schönheit sein, wir kriegen keine Luft. Wenn wir dann durch den Garten Gottes gehen werden, wenn Gott eine neue Erde macht und wir dürfen mit ihm da spazieren gehen, ich freue mich auf diese Luft, unsere Luft. Auch wenn man manchmal in Naturgebieten geht, dann merkt man so schön, wir als Angler wissen das abends, wenn man so schön im Wald ist, was für eine herrliche Luft das ist. Aber auch diese Luft ist infiziert mit Sünde. Können wir uns vorstellen, wie die Luft, wie es riechen wird, wenn Sünde nicht mehr da ist, wenn die Bäume nicht mehr irgendwie erstickt werden von CO2 oder andere Sachen? Das wartet auf dich und auf mich auch. Ich muss noch lesen. Da steht noch etwas Wunderbares. Im Himmel werden wir bei dem Gott, den wir lieben und der uns von ganzem Herzen liebt, zu Hause sein. Liebende langweilen sich nicht miteinander. Menschen, die Gott lieben, können sich in seiner Gegenwart nie langweilen. Sieh mal, die Brüderrüste, das war so gesegnet. Die Brüder, die nicht mit waren, ihr habt so viel verpasst. Angelo ist ja jetzt nicht hier. Wenn ihr die CD hört, dann spulst du das raus, sonst wird er stolz. Nein, mein Bruder kann damit umgehen. Ich habe selten einen Prediger gehört mit solchen Botschaften. Ich hätte ihn liebsten jedes Mal umarmen können nach jeder Predigt. Mir fehlten die Worte. Das war ganz gewaltig. Wir dürfen Gott danken für so einen Mann, den wir in unsere Reihen, das auch noch ein Zinter, sind wir stolz drauf. Das ist nicht selbstverständlich, dass Gott einem Menschen so viel anvertraut. Das Einzige, worüber ich mich bis jetzt noch ärgern kann, ist, dass wir das nicht richtig aufgenommen haben. Diese Botschaften müssen alle Männer hören und alle Frauen. Jedes Kind Gottes braucht diese Botschaft. Lies uns noch was vor. Nichts ist faszinierender als Gott. Je tiefer wir sein Wesen erforschen, umso mehr wollen wir von ihm erfahren. Kein Wunder, dass die Bewohner des Himmels ihre Augen immer wieder auf ihn richten. Sie wollen nicht, dass ihnen etwas entgeht. Kennt ihr das, wenn ihr so gebannt so seid? Ich gucke mir leidenschaftlich gerne auch so eine Boxkämpfe an. Und wenn das so ein richtiger Fight ist, dann will ich keinen Schlag verpassen. Ich war letztens auf einer Boxveranstaltung mit Peter. Wir haben da geguckt, wir haben mitgekämpft beide. Wir waren da mit drinnen. Und die haben gedacht, die sind beide total verrückt. Das hat uns überhaupt nicht interessiert. Wir sind da mitgegangen mit jedem Schlag. Der Peter ist so ausgewichen. Der war voll da drin in sein Element. Das ist Leidenschaft. Wenn wir Jesus sehen, das wird so interessant sein. Wir sagen, keine Sekunde, ich kann diesen Blick nicht von ihm kriegen. Das haben verliebte Menschen. Da lacht jemand. Das ist so. Diese Sehnsucht, an einen Ort der Liebe zu kommen. Wisst ihr, als ich da auf der Brüderrüste war, da war ich sehr gerne, aber ich bin auch dann wieder gerne nach Hause gefahren. Dann habe ich gemerkt, je dichter ich nach unserem Haus kam, da habe ich gemerkt, mein Herz hat sich immer mehr gefreut. Und als ich zu Hause war, habe ich richtig gemerkt, wie es zur Ruhe gekommen ist. Warum? Weil das der Ort ist, an dem ich am liebsten bin. Auf dieser Erde bin ich am liebsten zu Hause bei meiner Familie. Das ist der schönste Ort. Auch die erweiterte Familie, bei Mama zu sein und bei meinen Brüdern und Schwestern. Aber da kommt mein Herz zur Ruhe. Und dann die Kinder in den Arm zu nehmen. Da habe ich mir so gedacht, Herr, so wird es eines Tages sein. Nur tausendmal schöner. Eines Tages werden wir nach Hause kommen. Und der da auf die Tür vor uns steht, das ist nicht unsere Frau, unsere Kinder, so sehr wir sie lieben. Das wird Jesus persönlich sein. Der wird sagen, komm herein. Jetzt geht das Leben los. Jetzt fällt der Vorhang. Jetzt zeige ich dir mal, was Leben ist. Du hast gedacht, du hast überlegt, was mache ich für dich? Ich baue dir ein neues Haus. Du hast gedacht, du hast schon ein schönes Haus, mag alles sein. Jetzt zeige ich dir mal, wie ich für dich gebaut habe. Und dann werde ich die Tür aufmachen und werde sagen, geh mal rein in dein Haus. Wir werden ohnmächtig werden. Das wird Design sein vom Baumeister aller Baumeister. Da kommt kein Ingenieur mit, kein Bauzeichner. Die werden alle selbst da oben in Ohnmacht fallen, wenn sie da oben ankommen und gläubig sind. Die werden sagen, ich habe, glaube ich, nie auf der Erde gewusst, wie man baut, Herr. Das erwartet uns, wenn wir Christen sind. Lesen uns noch was vor. Das habe ich schon vorgelesen. Verzeiht mir, ich bin jetzt durcheinander gekommen. Hier ist es. Jesus ist der Zimmermann aus Nazareth. Er kann bauen. Er hat Erfahrung. Denn er hat ganze Welten gebaut. Milliarden Welten im ganzen Universum. Er baut eine Welt für uns. Ein neues Modell der alten Erde in großem Maßstab. Wie großartig wird dieser Planet sein, den er die neue Erde nennt, von dem er sagt, dass sie unser Zuhause und sein Zuhause sein wird. Ich stelle mir das so alles vor. Was wird er für uns dort alles machen? Ich finde keine Worte. Ich habe lange gesucht. Ich finde keine Worte. Wir werden einfach sprachlos sein. Unser Leben auf der Erde ist ein Trainingslager, das uns auf den Himmel vorbereitet. Das ist ein wunderbarer Satz. Unser Leben auf der Erde ist ein Trainingslager, das uns auf den Himmel vorbereitet. Genau das ist es, ein Trainingslager. Hast du so ein bisschen etwas mitbekommen von dem, wo wir eines Tages da mal hingehen werden? Warum habe ich das jetzt so gemacht? Weil du vielleicht jetzt sagst, dafür nehme ich jedes Training auf. Wie der Fußballer. Wie der Boxer, der sich vorbereitet oder andere Sportler. Für dieses Ziel gehe ich gerne in den Trainingskampf vom Herrn Jesus. Und dann darf er mich 24 Stunden am Tag trainieren. Er darf mich korrigieren und verbessern. Und wenn er mir eine vom Kopf haut, darf er das tun. Er darf mich auch anschreien, er darf mich korrigieren. Er ist mein Chef. Aber ich werde eines Tages dieses Ziel mit ihnen dann erreichen. Dafür zahle ich jeden Preis. Das ist so wichtig. Wie werden wir in der Ewigkeit sein? Das Thema kann ich nur anschneiden. Ich habe uns schon mal eine Predigt gehalten über den Auferstehungsleib. Deswegen müsst ihr euch die CD dann kaufen. Deswegen überspringe ich das. Wir werden uns wiedererkennen. Das wird auch groß sein. In Lukas 16, 24 wurde Abraham erkannt. In Matthäus 17, 4, da hat Petrus erkannt, dass Elia und Mose da ist. Und du wirst auch dann deinen geliebten Menschen dort wiedersehen. Das ist nicht so, dass wir dort unsere Persönlichkeit verlieren. Du wirst genau wissen, da ist mein lieber Vater oder meine liebe Mutter. Hoffentlich bin sie bekehrt und da. Du wirst sie wiedererkennen. Hier sind sie, unsere Onkels, die uns vorangegangen sind. Das wird nicht so sein, dass wir irgendwie an die vorbeilaufen und die nicht kennen. Wir werden sie sehen. Bloß anders. Ich weiß zum Beispiel, dass ich meinen Vater da oben mit einem Rollstuhl, den gibt es da oben nicht. Und da oben, da geht er. Und vielleicht ist deine Verwandtschaft, da sind auch Menschen oben, die waren vielleicht vom Krebs gezeichnet oder von Elend. Das gibt es da oben nicht mehr. Du wirst sie wiedersehen, schöner als du sie je dir vorstellen konntest. Vollendet in Christus. Das allein wäre für mich schon ein Grund, die ganze Ewigkeit da oben zu verbringen. Versteht ihr das? Habt ihr gar keine Sehnsucht danach? Wisst ihr, was mich so gefreut hat? Ich weiß nicht, warum das der Herr die ganze Zeit auf mein Herz legt, aber ich muss schon wieder über Onkel Taubi reden. Ich habe ihn oft mitgenommen in der Hütte. Das war ein alter Mann. Sein Lieblingslied war Jerusalem. Der Geist und die Braut, diese beiden Lieder haben ihn immer geprägt. Und ich hatte mal ein Gespräch mit ihm. Weil es sind ja alte Menschen. Und alte Menschen, da darf man ja auch nicht erwarten, dass sie nun ein radikales Leben neu. Das sind alte Menschen, das ist eine besondere Generation. Aber ich habe mit ihnen ein Gespräch gehabt, das werde ich euch nicht sagen, weil das ist Seelsorge, das ist nämlich mit dem Grab. Ich kann euch nur den Inhalt sagen. Er wusste, wo er hingeht, das sage ich euch. Und dass ich den da oben wiedersehe, das ist für mich zu 100% klar. Das zu wissen, ist das Größte, was es für uns gibt. Und ich werde noch viele andere Menschen da oben wieder erkennen. Und dann werden wir neue Leute kennenlernen. Matschu, stell dir mal vor, wir gehen da hin und dann kommt uns Petrus entgegen. Petrus oder Paulus oder Abraham, der Glaubensvater. Allein schon diese Elite der Leute da oben wird schon auch schon lange in den Himmel kommen zu wollen, mit Elia mal zu sprechen. Mose mal zu sehen. Abraham, ein Hiob. Auf den freue ich mich auch. Ich bin gespannt, wie die aussehen. Wie die reden. Ihr ganzes Leben. Wir werden Jesus ähnlich werden. Mit diesem neuen Auferstehungsleib. Wird nie mehr krank sein. Und wir werden uns aber wiedererkennen. Wie Gott das macht, das ist gewaltig, ne? So wichtig ist Gott uns. Da sind wir nicht alle gleich, dass wir alle gleich aussehen. Wir werden da oben nicht alle gleich aussehen. Wir werden uns wiedererkennen. Aber wir werden völlig glücklich sein. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Hier oft, allein das schon, dieses Menschliche. Der eine möchte größer sein, der nächste möchte kleiner sein. Der nächste möchte größere Ohren, der eine möchte kleinere Ohren. Da oben, da werden wir zu 100% Ja sagen können und sagen, Herr, so wie ich hier bin, bin ich herrlich. Da wird sich keiner beklagen. Und da gibt es keinen Neid. Können wir uns das eigentlich vorstellen? Ein Leben ohne Neid. Wie viel Neid gibt es? Wie viel Missgunst? Das wird es da oben nicht mehr geben. Wir werden den anderen nur das Beste gönnen. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Da wird es nie hinterlistige Gedanken geben. Keine hinterlistige Gedanken mehr. Da wird keiner den anderen irgendwie hinters Licht führen. Oder beleidigen. Und wir werden das ewige Leben haben und wir werden Anteil am Erbe haben. Und das müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen betrachten. Anteil am Erbe, Hebräer 9, Vers 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes geworden, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Was ist denn ein Erbe? Was ist ein Erbe? Genau, da wird etwas vererbt. Auf dieser Erde ist das meist finanziell oder ja, materielle Werte. Das Größte, was je ein Mensch erreicht hat, hat Jesus erreicht. Das war das Größte. Das wird nie wieder einen geben, der mehr gemacht hat für uns Menschen als er. Und das größte Erbe hat er. Die größten und reichsten Leute auf dieser Welt, deren Erbe ist gegen den Herrn Jesus lächerlich. Lächerlich. Und jetzt passt auf, ganz ehrlich, wir sind ja Menschen auf dieser Erde. So manchmal, wenn man in finanzielle Situationen kommt, wo es schwierig wird, da hätte man sich immer gewünscht, oh, jetzt so ein Erbe zu haben. Jetzt mal Geld zu haben, dass man alles bezahlen kann, keine Schulden mehr und sagen kann, ich kann 100 Jahre hier leben und ich brauche mir finanziell nie mehr Sorgen zu machen. Ich bin da ganz ehrlich, das wäre nicht schlecht, wenn Gott das so macht. Und dann habe ich mir so gedacht, das Erbe Jesu, was bedeutet das eigentlich? In der Bibel steht, dass die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Christus ist. Und als er am Kreuz dort diesen Preis bezahlt hat und am dritten Tag auferstanden ist und dann aufgefahren gen Himmel. Da hat Gott ihn alles zurückgegeben, was der Mensch je verloren hat. Und dann können wir uns vorstellen, wenn wir Anteil an sein Erbe haben. Das heißt, das, was er vollbracht hat, das hättest du nie geschafft und ich auch nicht. Er wartet so lange, bis du vor ihm bist. Vorher rührt er sein Erbe nicht an. Das heißt, Jesus wartet auf dich und auf mich, bis wir oben sind. Und dann erst macht er das Geschenk auf. Das ist doch unbegreiflich, oder? Ist dir das schon mal groß geworden? So wertvoll bist du in Gottes Augen, dass er nicht daran denkt, das Geschenk vorher aufzumachen, bevor nicht du dabei bist. Wenn wir alle oben vereint sind, dann kriegen wir das Erbe. Das ist so wie Weihnachten. Schwaches Bild, aber es ist so. Da hat man ein Geschenk und dann freut man sich. Und dann kommt die, bei uns ist es meist um 6 oder so, und dann gehen die Geschenke auf. Und dann, gut, heutzutage muss man ganz ehrlich gestehen, ist das nicht mehr so eine Überraschung, weil die meisten Kinder, die wissen, man muss die Kinder ja fragen, was wünschst du dir, dann sagen die Carrera-Bahn oder so, dann wissen sie, ist zwar ein schönes Paket, aber das ist eine Carrera-Bahn. Aber das war früher nicht so, da war die Spannung höher, weil man nicht wusste, was kriegt man jetzt. Und in der Ewigkeit, da können wir ja noch so viel philosophieren und wir wissen nichts. Was ist denn das Erbe? Ewiges Leben, Liebe, Barmherzigkeit, alles kann alles sein. Wir wissen es nicht im Detail. Und er wartet. Das ist schon was Großartiges. Dass Menschen im Himmel mit denselben Namen genannt werden, den sie auf der Erde hatten, zeigt, dass sie dieselben Menschen geblieben sind. Im Himmel werde ich auch immer noch meinen Namen haben, mit Ausnahme meiner schlechten Eigenschaften. Also Elia hieß am Berg der Verklärung nicht plötzlich John. Und Abraham, der wurde nicht angesprochen mit Fritz. Ist euch das schon mal aufgefallen? Der Name ist geblieben. Und zu Elia wurde auch nicht gesagt, hallo Marcel. Nein, das war Elia. Im Himmel wirst du Carlo bleiben. Im Himmel wirst du Nano bleiben. Und ich werde Christian sein. Gott sei Lob und Dank sind die ganzen Eigenschaften, die schlecht sind, weg. Aber du bleibst als Person. Das ist auch tröstlich zu wissen, dass man nicht irgendwie, wie es im Buddhismus gelernt wird, in Nirvana aufgeht, in ein Nichts, 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 da oben wird nichts ins Nichts, Nichts aufgelöst werden, sondern du bleibst Persönlichkeit. So adelt dich Gott. Und jetzt darfst du dich endlich mal annehmen. Du wirst im Himmel die gleiche Person sein wie jetzt, nur ohne Sünde. Deswegen darfst du hier auf Erden schon dankbar sein, so wie du bist. Versuch nicht, ein anderer Mensch zu sein. Nimm das endlich mal an. Gott denkt gar nicht daran. Er wird dich in der Ewigkeit genauso belassen, nur ohne Sünde. Das steckt dahinter an Aussage. Und deswegen kann der Psalmist beten, Herr, ich bin wunderbar gemacht. Gott liebt dich so, wie du bist. Nimm das endlich mal an. Versuch nicht, dich abzuquälen, ein anderer Mensch zu sein. Nimm dich so an, wie du bist. Und danke Gott dafür, dass du so bist. Das ist so ganz wichtig. Gebt ihr mir noch 5 Minuten und dann bin ich durch. Obwohl Jesus in seinem auferstandenen Körper verkündigte, dass er kein Geist ist. Lukas 24, 39 lesen wir das, ne? Glauben zahlreiche Christen, dass sie im ewigen Himmel ein Geist sein werden. Wir werden da keine schwebelosen Wesen sein, da irgendwie, die da so rumfliegen. Wir werden Menschen sein. So wie Jesus gegangen ist nach der Auferstehung mit dem Auferstehungsleib und Thomas durfte seine Hand an die Seite legen. Man konnte ihn anfassen, aber er konnte auch, wenn er wollte, so durch die Wand gehen. Das wird dein und mein Körper sein. Das war der Prototyp. Da hat Gott uns Anschauungsunterricht gegeben, so wird dein Körper eins sein. Das ist auch klasse, ne? Wir können anfassen, ihr könnt auch essen. Habt ihr was zu essen? Sag, ja, der Fisch gegessen. Wir werden da oben auch essen. Das ist nicht so, manche denken, werden wir da oben essen? Natürlich werden wir da oben was essen. Bloß ich könnte mir vorstellen, dass das Essen, was wir da essen, wir werden wahrscheinlich denken, wir haben nie was gegessen. Es wird mir so ergehen, als ich einen Hochzeitstag mit meiner Frau hatte, da haben wir uns das mal gegönnt und sind bei einem Sternekoch gegangen, bei diesem Rach. Das hatte ich jedes Wochenende, das wäre schön. Ab jetzt, ja, war Carlo ein Sponsor. Und das war so schön. Und ich bin da hingegangen und ich habe Erwartungen gehabt. Und die erste Erwartung war schon, als wir das so gegessen haben, da habe ich gesagt, ja, das merke ich schon gut. Beim ersten Gang habe ich schon gemerkt, oha, das ist schon gewaltig. Und dann kam es, der Hauptgang. Gina weiß es. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Es gab da Eismeerforelle. Ich habe noch nie in meinem Leben, und ich habe viel und gut Fisch gegessen, annähernd so etwas gegessen. Ich habe gedacht, ich habe noch nie eine Forelle gegessen. Am liebsten hätte ich gesagt, Herr Rach, Sie kommen jeden Tag zu mir, das will ich jeden Tag essen. Verstehen wir? Ich glaube, so wird uns das ergehen, wenn wir im Himmel gehen und Jesus deckt auf und werden sagen, ja, irgendwo kenne ich das Essen, aber so habe ich das noch nie gegessen. Da wird er uns auftafeln. Wenn uns klar wird, dass die Auferstehung von Jesus der Prototyp für die Auferstehung der Menschen auf der Erde ist, erkennen wir, dass uns die Bibel einen Präsenzfall liefert, mit dem wir Stellen über die Auferstehung der Menschen und das Leben auf der neuen Erde erklären können. Das ist das, was ich eben so meinte. Das ist der Prototyp. Das ist gut zu wissen. Wir müssen nicht irgendwo Angst haben vor etwas, was auf uns zukommt, dass wir uns da oben irgendwo verlieren und nicht wissen, das ist ja manchmal so, wenn man darüber nachdenkt, was passiert denn nun, wenn hier meine letzte Stunde kommt? Das wird ganz real werden. Jesus wird dort ganz, ich habe manche Menschen begleitet beim Sterben. Es ist interessant, ich war bis jetzt nur bei Gläubigen auf dem Sterbebett. Und eins habe ich da gemerkt. Wenn die letzte Stunde kommt, da ist Jesus da. Manchmal durch Kampf. Ich habe auch einen gläubigen Menschen begleiten müssen, der hat gekämpft. Aber als dann der letzte Atemzug kam, da kann man greifbar merken, jetzt kommt Jesus. Ich war öfters auf dem Sterbebett. Und auf der einen Seite möchte ich das nicht unbedingt aufsuchen, weil das ist nicht unbedingt angenehm. Aber die Erfahrung, die man da macht. Und eins möchte ich euch mitgeben. Ihr braucht da keine Angst zu haben auf dem Sterbebett. Der Herr gibt nie in Voraus Kraft. Aber in der Sekunde, wo du ihn brauchst, ist er da. Mach dich nicht verrückt. Hier sind auch einige ältere Menschen. Ich denke jetzt auch an Tante Herma. Und auch ihr seid ja auch schon alles ältere Menschen. Da sind ein paar schon, die ein bisschen älter sind. Ihr braucht keine Angst zu haben vor dem Sterben. In dem Moment, wenn eure letzte Stunde schlägt in eurem Leben, da wird Jesus neben euch sein. Und da, wo vielleicht Menschen euch nicht mehr erreichen, da steht er neben euch und hält deine Hand. Nimm das mit. Ich möchte noch etwas vorlesen zum Schluss. 315, die Seite. Jetzt nochmal zum Abschluss. Als Christ kann ich sagen, dass der Tag, an dem ich sterbe, der beste Tag sein wird, den ich bis dahin erlebt habe. Diesen Satz habe ich euch am Anfang vorgelesen. Und jetzt lese ich euch nochmal vor. Vielleicht kannst du jetzt schon ein bisschen mehr sagen. Ja, langsam komme ich dahin, was da auf mich wartet. Und ich hoffe und bete zum Herrn, dass wir noch viel mehr Bibelarbeiten machen über den Himmel. Das war die erste Botschaft, so Gott will und ich lebe und er hat das so weiterführt. Dann werde ich noch ein paar mehr Predigten darüber halten. Das war so ein bisschen heute mal ein Einblick. Aber ich glaube, wir dürfen jetzt aufstehen, die können. Und wir werden jetzt alle mal stille vor dem Herrn. Wir haben gleich das Abendmahl, aber wir wollen jetzt einfach mal eine Minute stille werden. Vielleicht müssen wir dem Herrn neu bekennen, Herr, ich habe den Himmel so gar nicht gesehen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich vielleicht mich manchmal auch gar nicht so drauf gefreut. Und heute Abend hast du mir so ein bisschen etwas gezeigt, was da auf mich zukommt. Ich möchte dich bitten, dass ich in Zukunft mir noch mehr Gedanken darüber mache und dass diese Freude auf dieses Ziel mein Leben so verändert, dass ich bereit bin, alles hier auf Erden hinzugeben für dich. Das kannst du jetzt für dich beten alleine. Und vielleicht musst du auch sagen, Herr, ich bin mir nicht sicher, dass ich da oben ankomme. Geh nicht raus und geh so nach Hause, sondern rede jetzt mit dem Herrn Jesus. Vielleicht ist hier jemand, der nicht bekehrt ist. Rede mit ihm. Sag, Herr, ich möchte jetzt zu dir kommen. Ich möchte auch dorthin. Hilf du mir. Wenn du das vom Herzen zu ihm rufst, dann hört der Herr dich. Wir werden jetzt eine Minute der Stille. Jeder von uns betet für sich Stille und dann bete ich nochmal mit uns und schließe ab. Herr Jesus Christus, vielleicht haben wir heute Abend das erste Mal wieder neu verstanden, was auf uns dazukommt. Vielleicht können wir heute Abend aber auch neu begreifen, was es dich gekostet hat, diesen Ort zu verlassen für uns. Und wir möchten dir danken, Herr, dass du den Himmel verlassen hast und bist auf unsere Erde gekommen. Und dass du für uns durch deinen Tod und deine Auferstehung alles zurückgeholt hast, was Adam und Eva verloren haben im Paradies. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns gesucht hast und gefunden hast und dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Herr, schenk, dass es dem Teufel nicht gelingt, uns diese Botschaft zu rauben. und schenkt, dass der Himmel in unserem Herzen viel mehr Raum gewinnt. Und gib du Gnade, Herr, dass wenn morgen der Alltag kommt, wir das nicht vergessen. Dass wir bei all den Schwierigkeiten, die auch an uns rankommen, Herr, das nie aus den Augen verlieren. Es lohnt sich, bei dir zu bleiben, weil das Ziel so gewaltig ist. Amen.